Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Bericht über die Litblock Convention in Köln, die an diesem Samstag stattgefunden hat. Wir schauen also auf die digitale Gegenwart. Und zu Beginn haben wir ein Buch im Programm, das seinen Blick auf die Vergangenheit richtet. Als Leiter der Abteilung Hörspiel und Medienkunst beim Bayerischen Rundfunk hat Herbert Kapfer bis zu seiner Pensionierung 2017 zahlreiche Hörspielprojekte lanciert, unter anderem zu Elfriede Jelinek und Franz Pfemfert. Zudem hat der ausgewiesene Literaturkenner der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über viele Jahre hinweg zu Künstlern wie Richard Hülsenbeck, Hans Arp und Robert Musil publiziert. Sein jüngst erschienenes Buch trägt den Titel 1919 und greift auf die Collage als histografisches Instrument zurück. Auf mehr als 400 Seiten versammelt Kapfer so unterschiedliche Texte, die zwischen 1918 und 1938 erschienen sind. Ausschnitte aus Romanen stehen hier neben Zeitungsartikeln. Fotografien begleiten Passagen aus Memoiren. Kapfer selbst hat sein Projekt in einem Gespräch als experimentellen Roman bezeichnet. Büchermarktrezensent Samuel Harmon hat eben dieses Buch mit stetig wachsender Begeisterung gelesen.
Am 7. Juli 1987 besuchte der Herausgeber und Autor Fritz J. Radatz seinen Schriftstellerkollegen Walter Kempowski. Nach dem Treffen notierte Radatz in seinem Tagebuch:
Dann zeigte er mir sein vollkommen absurdes, tickhaft überbordendes Archiv mit tausenden von Fotos, Laienbiografien, grotesken handschriftlichen Lebensläufen im Sinne des ewigen Taxifahrergesprächs. Mein Leben, wenn ich das aufschreiben täte, es wäre ein Roman. Das geht vom Arbeiter 1920 über die Hausfrau im Kriege und die Familie auf dem Flüchtlingstreck bis heute. Einmalig und verrückt.
Was Radatz gesehen hatte, wird 10 Jahre später das berüchtigte Echolot-Projekt speisen. In insgesamt 10 Büchern, auf mehr als 7500 Seiten, versammelt Kempowski historische Quellen unterschiedlichster Formate. Es ist ein bemerkenswertes Kabinett der Archivalien, zusammengetragen mit dem Ziel, ausgewählte Monate des Zweiten Weltkrieges als erlebte Zeitgeschichte zu vermitteln. Diese Tradition der kollagierten Chronik führt nun Herbert Kapfer mit seinem bei Kunstmann erschienenen Buch 1919 fort. Mehr Arrangeur denn Erzähler versammelt auch er Ausschnitte aus zahlreichen Quellen, die er kommentarlos zusammenmontiert. Erst das Quellenverzeichnis am Ende informiert über Autorschaft, Titel und Publikationsjahr. Nathanael Jüngers deutschnationalistischer Roman Volk in Gefahr von 1921 reiht sich etwa an den utopischen Militaria-Roman Die Stadt unter dem Meere, den Joseph Delmont 1925 veröffentlichte. Dazwischen stehen Absätze aus Memoiren wie Ernst Tollers, Eine Jugend in Deutschland von 1933, sowie aus Geschichtsstudien wie Gustav Noskes 1921 erschienenem Von Kiel bis Kapp zur Geschichte der Deutschen Revolution. Alle Materialien, egal ob sie fiktionaler oder nicht fiktionaler Art sind, nehmen Bezug auf das Jahr 1919.
Um sie herum saßen, hockten, standen, pressten sich Soldaten, Zivilisten, Männer, Frauen, türmten und klemmten sich große und kleine, runde und eckige Säcke, Beutel, Kisten, Kasten, Tornister. Hitzige Gespräche über Politik, heftiges Gerede über die Frage des Streiks, der Putsche, Drohungen mit Totschlag, Bombenwurf, Brand, Vernichtung der Eisenbahnen, Giftworte über einen neuen Krieg, den die Revolutionsregierung heimlich vorbereite, Entrüstungsstürme über die zurückkehrenden Frontsoldaten, die noch nicht genügend revolutioniert wären, Verwünschungen über die schlechte Ernährung, Flüche gegen die Kapitalisten, gegen die Gebildeten, gegen jeden, der einen besseren Anzug trug, Prophezeiungen von Plünderungen der Villenviertel in den Städten, der Höfe in den Bauerndörfern. Das platzte, schwirrte, bohrte durcheinander und ihm, dem Fräulein, das seinen vom Tod bedrohten Geliebten gesucht hatte, war es, als ob es unter einem Geschwirre von Säbeln, Messern, Granaten stände.
Dieser Auszug aus Hans Roselieps Roman »Die Fackelträger« illustriert eindrücklich, welchem Unterfangen sich der 1954 geborene Kapfer stellt. Die Gemengelage des Revolutionsjahres soll in all seinen Bewegungen und Gegenbewegungen veranschaulicht werden. Das Jahr ist auch der Beginn der sogenannten Kampfzeit, jener Phase, die gemäß der NSDAP-Ideologie das Fundament für die spätere Machtentfaltung legte. Der Jubel der Revolutionäre vermengt sich auf den 400 Seiten mit der Scham der Deutschnationalen. Der Furor jener, die sich vom Versailler Vertrag gedemütigt fühlen, steht neben dem Eifer hoffnungsfroher Pazifisten. Dabei ist die Feinmechanik, mit der Kapfer die einzelnen Textsegmente aufeinander abstimmt, außerordentlich. Auf das antisemitische Gebrabbel einer Romanfigur und die späten Mutmachparolen Wilhelms II. Folgt Hugo Balls Erläuterung des Begriffs Propaganda.
Heute ist es nicht mehr die Kirche, sondern der Staat, der es für wichtig hält, Prinzipien durch eine organisierte Verbreitung zur Geltung zu bringen. Und nicht Gottes und der Völker, sondern abkommandierter Skribentenstimme ist es, die den Begriff der Propaganda in Verruf gebracht hat. Moral oder Unmoral der Propaganda hängen von den moralischen oder unmoralischen Absichten des Staates ab.
So entfaltet sich nach und nach ein fraktales Panorama, ein diskursives Wimmelbild, in dem die Leserschaft, so sie denn über ausreichend historisches Vorwissen verfügt, allem nachspüren kann. Den autoritären Phantasmagorien, in denen sich die Sehnsucht nach einem starken Führer artikuliert, ebenso wie Verrisse zum Lehrbuch des deutschen Bürgerkrieges, in denen Militarisierung und Brutalisierung angekreidet werden.
Wir hoffen, dass die anständige Welt ihre Verachtung, ihren Abscheu jenen Bankrotteuren in Uniform bekundet, die da neben anderen Perfidien als Lehrsätze aufstellen, im bevorstehenden Bürgerkrieg Forderungen ohne lange Verhandlungen mit Gewalt durchzusetzen, Handgranaten und Minen oder auch nur Leuchtpatronen auf die weiter hinten stehenden Hetzer und Antreiber abzugeben, weil das oft besonders wirkungsvoll ist.
Die Öffentlichkeit ist in 1919 in Wallung geraten. Sie wird schier greifbar in ihrem Hin und Her, in ihrem Verdrängungsprozess. Wer sich denn nun raffinierter erinnern kann, wer klüger argumentieren und wer eindringlicher erfinden kann. Allen Genres wird Gehör geschenkt, der Satire in Form einer entblößenden Hitlerbiografie ebenso wie einem Soldatenroman, in dem Figuren namens Rolf mit heißen Wangen »Rien ne va plus« murmeln, bevor sie in den Kampf ziehen. Kapfers Archiv ist alles zugleich, Irrenanstalt der Ideologien, Wunderkammer des Fabulierens und Treibhaus für Stilblüten. Einen Kommentarteil mit zeitlichen Einordnungen und Zusatzinformationen versagt sich das Buch indes. Es geht hier vielmehr um die rohe Evidenz der Texte. Ihrer muss die Leserschaft selbstständig Herr werden. Kapfer scheut sich nicht vor den Implikationen, die sein geschichtsversessenes Projekt zeitigt. Ähnlich wie Laurent Binet in seinem furiosen Roman »Himmlers Hirn heißt Heydrich« weiß er, dass das Schreiben von und über Geschichte eine delikate Angelegenheit ist. Gleichermaßen Konstruktion, Erklärung, Fehleinschätzung, Interpretation, Brechung und Wunschdenken. Nicht umsonst ist dem Titel die Gattungsbestimmung »Fiktion« beigegeben. Im Mix der Stile wird eben dies offensichtlich, dass sich Geschichte nicht so leicht als die eine damalige Realität dingfest machen lässt. Auf seine Weise stellt 1919 denn auch einen Beitrag zur Storytelling-Debatte dar, die nach den gefälschten Spiegelreportagen von Klaas Relotius und der Kontroverse um Takis Würgers Roman Stella geführt wurde. Dieses Buch gibt eine klare Antwort. Sie ist ein Trug, diese eine wohlfeile Erzählung, in der sich alle Fäden hübsch zusammenschnüren lassen, um dem Publikum ein kompaktes Storypaket vor die Füße zu schmeißen. Wie jede literarische Arbeit ist auch 1919 ein ästhetisches Produkt, hergestellt unter bestimmten Bedingungen und in Bezug auf bestimmte Erwartungen. Weder spricht auf diesen Seiten der Zeitgeist rund heraus, noch offenbart sich die geschichtliche Wahrheit leichter Hand. Vielmehr werden hier Quellen selektiert, dann von einer nahezu unsichtbaren Hand mit dezidiertem Gestaltungswillen arrangiert und mathematisch präzise aufeinander abgestimmt. Allerdings kommen auf 25 Einzelpublikationen von Autoren gerade einmal 2 Werke von Autorinnen. Sicherlich hätte es neben den Romanen von Agnes Harder und Sophie Höchstädter weiteres Quellenmaterial gegeben, das sich der Chronik hätte beigeben lassen. Etwa von den Schriftstellerinnen Gabriele Tergit, Anna Segers, Agnes Miegel, Annette Kolb oder Emma Hennings. Abgesehen davon gelingt es Herbert Kapfer mit diesem großen Wurf über ein Jahrhundert hinweg, viele und vieles ins Recht zu setzen. Seinem Publikum mutet er einen multiperspektivischen Blick auf die Vergangenheit zu. Damit wird er auch seinem Erzählgegenstand in all seiner Komplexität gerecht. Zugleich setzt er der gegenwärtigen Öffentlichkeit nicht mit weiteren Narrativen und ideologischen Pauschalitäten zu. Derer hat sie, weiß Gott, mehr denn genug. Nein, 1919 degradiert Literatur glücklicherweise nicht zur historiografischen Schießbuden- und Likörpralinenprosa, sondern führt sie mit all ihren konzeptuellen Freiheiten ins Feld. Es ist ein großer Gewinn, Herbert Kapfer auf diesem Weg zu folgen.
Samuel Hamen über Herbert Kapfer, 1919, Verlag Antje Kunstmann, München, 424 Seiten, 25 Euro. Am vergangenen Samstag fand in Köln die vierte sogenannte Litblog-Convention in Köln statt. Zielpublikum waren Literaturbloggerinnen und Blogger aus dem deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung wurde ausgerichtet von 5 Verlagen, von Kiepenheuer & Witsch, Buster Lübbe, Diogenes, Drömer-Knauer und dem Dumont-Kalender-Verlag. Meine Büchermarkt-Kollegin Miriam C. hat die Litblog-Convention besucht und mir vor der Sendung berichtet, und zwar eingangs darüber, was wir uns genau vorstellen müssen unter dieser sehr gut besuchten Veranstaltung.
Die Litblog-Convention hat mich tatsächlich zuerst an eine kleine Buchmesse erinnert. Die Veranstaltung wird von Verlagen organisiert. Sie haben die 5 gerade genannt. Und natürlich wollen diese Verlage dort auch ihre neuen Bücher vorstellen. Die Herbstprogramme sind gerade erschienen und jeder Verlag hatte im Foyer einen kleinen Stand. Die Litblog-Convention findet in den Räumlichkeiten des Verlags Bastei Lübbe in Köln-Mühlheim statt. Im Mittelpunkt von dieser Litblog-Convention stand dann aber ein ziemlich umfangreiches Programm mit kleinen Lesungen, Gesprächen, Vorträgen und Diskussionspanels. Und es gab zum Beispiel eine sehr interessante Diskussion zu kultureller Aneignung, Genderrollen und Vielfalt in Fantasy- und Science-Fiction-Literatur. Gesprochen haben dort das Autorenduo Judith und Christian Vogt und der deutsch-ägyptische Fantasy-Autor Akram El-Bahai. Und ja, sie haben dort sehr klug verschiedene rassistische Metaphern in Fantasy-Literatur dekonstruiert. Also schon bei J.R.R. Tolkien finden wir etwa dieses Volk der Orks beschrieben als ein Volk von dunkler Hautfarbe. Eine rassistische Metapher also, die der Schriftsteller später selbst bereut hat. Und trotzdem gibt es bis heute in der Fantasy-Literatur dieses Figurenmuster, dass bestimmte Völker, die der Autor ja alle selbst entwirft, mit speziellen und auch oft eindimensionalen Eigenschaften ausgestattet wird. Und das wurde von den anwesenden Autoren und vom Publikum durchaus kritisch gesehen und gemeinsam überlegt, diskutiert, was man daran ändern könnte.
Das klingt ja geradezu nach einer wissenschaftlichen Fachtagung für die Literaturbloggerinnen und Blogger. Was gab es denn noch für Panels? Welche Veranstaltungen fanden dort statt?
Es gab dann auch unterhaltsamere Panels, bei denen sich die Autoren eher präsentiert haben, oft gemeinsam mit ihren Lektoren. Und das waren dann besonders solche Schriftsteller, die selbst als Blogger angefangen haben und ja, deshalb vielleicht noch besonders nah an der Lebensrealität von den anwesenden Literaturbloggern waren. Also Joe Fischler etwa erzählte, wie er von einem unglücklichen Banker zu einem immer erfolgreicheren Blogger wurde, schließlich im Selbstverlag Ratgeber veröffentlichte und mittlerweile ist er als Krimi-Autor bei Kiepenheuer und Witsch unter Vertrag.
Wir hatten jetzt gerade eben die Fantasy, wir hatten die Kriminalliteratur, das haben Sie erwähnt. Waren das denn auch die präsentesten Genres auf der Litblog-Convention oder um welche Literatur geht es bei so einer Veranstaltung und was ist daran bloggerspezifisch?
Die Litblog-Convention war tatsächlich überhaupt keine Genreveranstaltung. Ich glaube, das ist ein hartnäckiges Klischee, dass sich Literaturblogger vor allem für Fantasy- und Liebesromane interessieren. In den letzten Jahren vor allem hat sich die deutschsprachige Blogger-Szene wirklich noch einmal professionalisiert und auch diversifiziert. Das ist mein Eindruck. Und natürlich spielt Unterhaltungsliteratur eine große Rolle auf der Litblog-Convention auch. Aber neben Krimi- und Fantasy-Autoren standen dann eben auch Veranstaltungen, zum Beispiel zu Jörg Fauser. Und das stieß eben bei den Teilnehmerinnen auf genauso großes Interesse, also keinesfalls nur Genreliteratur.
Das heißt, so eine Litblog-Convention ist eine Veranstaltung, bei der sich Verlage präsentieren. Inwieweit ist es Werbung, PR?
Ja, also natürlich ist die Litblog-Convention auch eine Veranstaltung mit der die Verlage die Beziehung zu den Literaturbloggerinnen pflegen. Es geht natürlich auch viel um Goodiebags, um eigens für die Veranstaltung kreierte Cupcakes, um kostenlose signierte Bücher. Die Veranstaltungen haben mir gegenüber auch immer betont, dass sie den Bloggern vor allem einen Einblick in die Verlagsarbeit geben wollten. Und es war ihnen sehr wichtig zu betonen, dass sie Blogger genauso ernst nehmen inzwischen wie Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker aus dem etablierten Feuilleton.
Sie sprachen gerade von Goodiebags. Was ist denn in diesen Geschenkverpackungen, die einem mitgegeben werden, dieses Mal enthalten gewesen?
Ja, tatsächlich waren es vor allem Werbemittel von den verschiedenen Sponsoren der Veranstaltung, aber dann natürlich auch Bücher von den beteiligten Verlagen.
Wie war denn Ihr Eindruck von der Besucherschaft, Frau C.? Inwieweit sind diese Literaturbloggerinnen und Blogger der neuen Generation tatsächlich herangerückt an die Literaturkritik, an die Literaturkritikerinnen und Kritiker? Und worin unterscheiden sie sich? Sie haben ja auch schon andere Veranstaltungen beispielsweise auf der Buchmesse erlebt.
Es gibt tatsächlich einen affirmativen Charakter. Ich würde aber sagen, dass der auf sehr viele Veranstaltungsformate im Literaturbereich einfach zutrifft. Was ich finde, der wichtigste Unterschied eigentlich ist zwischen Literaturbloggern und Literaturkritikern, die für Zeitungen oder Radio arbeiten, ist, dass Literaturkritiker für ihre Arbeit bezahlt werden. Und die Literaturblogger haben in den allermeisten Fällen Berufe. Sie arbeiten dann zwar als Buchhändler oder in Verlagen, sind schon oft dicht dran an diesen Büchern, aber ihre Blogs betreiben sie tatsächlich zu sehr großen Teilen in ihrer Freizeit. Und gerade auch, weil sich diese Literaturblogs in den letzten Jahren so professionalisiert haben und teilweise mit enormen Aufwand, aber auch mit großer Expertise betrieben werden, bin ich zumindest wirklich gespannt, ob sich das in nächster Zeit nicht auch auf die Selbstverständlichkeit auswirken wird, mit der Literaturblogger gerade noch ihren Content kostenlos ins Netz stellen. Also es gibt da ja mittlerweile einige neue Formen, Blogs oder auch Podcasts zu monetarisieren. Die Plattform Steady etwa ist da so ein Fall. Da kann man Abonnements für einzelne Blogs oder Podcasts abschließen. Im Literaturbereich kenne ich jetzt noch nicht so viele Blogger, die damit Geld verdienen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das gerade in anderen Bereichen ein bisschen vorgemacht wird und da dann auch mit einem neuen Selbstbewusstsein an ein oder zwei Mann Medienunternehmen heranwachsen.
Diese Hoffnung haben die Literaturblogs nun seit über 20 Jahren. Es gibt keinen Literaturblog, der die Menschen, die hinter diesem Blog stehen, auch ernährt. Nun haben Formate, bei denen Leserinnen zusammenkommen, bereits seit einigen Jahren Konjunktur. Lesekreise leben wieder auf, auch Literaturhäuser vermelden stabile Besucherzahlen, die Literaturfestivals boomen, es werden immer mehr. Welche Rolle spielt die Ereignishaftigkeit oder der Eventcharakter einer solchen Convention?
Ja, ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass es vor allem um das Zusammenkommen geht bei dieser Veranstaltung. Die Literaturbloggerin-Szene, scheint mir, ist eigentlich schon ganz gut vernetzt. Und diese Conventions sind dann eben auch eine Möglichkeit, sich mal persönlich zu treffen und sich über das gemeinsame Hobby auszutauschen.
Sie sagten, dass es diese Literaturblog-Convention in Köln bereits dreimal gegeben hat. Das hier war jetzt das vierte Mal. Welche anderen Formate, die auch Conventions heißen, gibt es noch? Und wie kann ich dort teilnehmen? Welche Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen?
Ja, die Conventions kommen tatsächlich eigentlich eher aus diesem Comic- oder Science-Fiction-Bereich. Da sind sie natürlich schon etablierter. Die German Comic Con etwa gibt es seit 2015, verzeichnet auch steigende Besucherzahlen. Oder nächste Woche findet schon zum achten Mal die Love Letter Convention in Berlin statt. Das ist eine Convention speziell für Liebesroman-Leserinnen und Liebesroman-Autorinnen. Teilnehmen kann eigentlich jeder. Man muss sich meistens ein Ticket kaufen. Manchmal sind sie limitiert, aber dann ist man dabei.
Das sagt Miriam C., mit der ich gesprochen habe, über die Kölner Litblog Convention vom vergangenen Samstag. Mehr Bücher gibt es heute ab 19.15 Uhr in Andruck, unserem Magazin für politische Literatur, darin unter anderem Heinz Bude mit Solidarität, die Zukunft einer großen Idee. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit den Kollegen von Forschung Aktuell, darin unter anderem: Ein Hörgerät hört aufs Gehirn. Mit Hirnwellen wird nun gearbeitet gegen den sogenannten Cocktailparty-Effekt. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal. Unter Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.